Ja, ich bin Marita Kuppler. 1989 ist die Frage. Hieß ich erstmal noch anders? Und war Marita Hinzu? Das ist ja vielleicht so eine besondere Sache für Frauen, dass sie manchmal ihren Namen ändern. In der Zeit habe ich gearbeitet in der evangelischen Kirchengemeinde Weißensee, war Jugendmitarbeiterin, habe gewohnt in Lichtenberg, hatte 3 Kinder und war politisch engagiert in der Initiative Frieden und Menschenrechte. Und beim Kontakttelefon in der Gethsemane-Kirche. Für mich ist 89 erstmal sehr präsent der Sommer 89. Ich war mit Jugendlichen unterwegs bei einer Paddeltour. Bei einer Paddeltour ist man ja immer relativ alleine und wir hatten trotzdem irgendwie so ein Gefühl, dass wir jeden Tag einsamer wären. Also jeden Tag kamen ja die Nachrichten, Menschen verlassen das Land. Das hat uns total bewegt. Dass man dachte, wenn man zurückkommt in die Stadt, ist überhaupt noch jemand da? Wie ist die Situation? Also man ist gar nicht so richtig in der Natur angekommen, weil man dachte, oh mein Gott, wir sind jetzt kurz weg und wenn wir wiederkommen, wir wissen nicht, was dann die Situation ist. Und wenn man mit Jugendlichen arbeitet, die ja sowieso in einem Alter sind, was von Unsicherheit und persönlicher Entwicklung ist, da potenziert sich Unsicherheit nochmal. Und es wird natürlich immer zum Thema. Es war das Thema, bleiben oder gehen. Haben wir hier eine Chance? Können wir hier bleiben? Stellen wir uns jetzt mit an und gehen mit weg? Wo geht die politische Situation hin? Und sie war hinterher davon gekennzeichnet, dass sehr viel Energie, Engagement und Zeit in Aktivitäten gegangen ist. Also man hatte ja den Eindruck, oder es war vielleicht auch tatsächlich so, dass immer mehr passiert ist, immer mehr Treffen gewesen sind, man hat sich immer mehr engagiert, immer mehr bei Kontakttelefonen, was wir damals in Zweit- und Drittterminen gemacht haben. Man hat bis 22 Uhr gearbeitet und 22.30 Uhr war noch ein Treffen von der IFM oder war noch ein Treffen beim Kontakttelefon. Da ist man nachts um 2 zu Hause gewesen und ist dann morgens um 6:30 mit den Kindern wieder aufgestanden, hat sie zur Schule geschickt. Also es war eine total adrenalingefüllte Zeit, die immer zwischendurch ein bisschen unterbrochen war, wo man auch so dachte, muss man jetzt nicht Angst haben? Na, als es anfing zu bröckeln, haben wir ja versucht, uns Gedanken zu machen, wie kann es weitergehen? Was gibt es für Konzepte? Wir haben uns viel mit Pädagogik beschäftigt. Also der Gedanke, wir können was gestalten, haben Gestaltungshoheit und können da eingreifen. Also ich bin ja in die evangelische Jugendarbeit gegangen, weil ich mit Jugendlichen arbeiten wollte, aber nicht in diesen staatlichen Konzept. Da war es eben die Alternative, zu sagen, im kirchlichen Background kannst du mehr moderne Pädagogik, andere Formen von Pädagogik umsetzen. Und das Kontakttelefon hatte in meiner Wahrnehmung ganz lange wirklich den Stellenwert, Kontakte herzustellen und Fragen zu beantworten. In der heutigen Zeit kann man es sich nicht mehr vorstellen. Aber es gab kaum Telefone. Es ging ja tatsächlich darum, habe ich eine Nummer, wo ich anrufen kann und Fragen stellen kann und stelle die Vernetzung her. Und die Menschen, die nicht im Hotspot gelebt haben, die wollten ja auch Informationen. Das habe ich auch als wichtige Aufgabe gesehen, zu sagen, wir sind eine neutrale, objektive Informationsstelle, die natürlich wie alle auch unterlaufen war. Aber gut, damals dachten wir, es wäre nicht so oder haben das nicht in den Vordergrund gestellt. Wenn man lebt in einem Background, wo Information gefiltert, zensiert und wenig vorhanden ist, dann ist Information wichtig und das war unsere Aufgabe. Dieses adrenalingefüllte Leben hat wenig Zeit für Gefühle gelassen. Im Nachhinein denke ich manchmal, es war auch das Gefühl, Teil von etwas Besonderem zu sein. Also was ist das, wo wir sagen, das unterscheidet uns von allen anderen Generationen. Es kann auch nie wieder wiederholt werden. Und dieses Gefühl hat einen beflügelt, hat einen über Grenzen hinweggehen lassen. Und vielleicht ist es auch ein Gefühl, ich bin mächtig, ich kann was verändern. Meine Meinung ist gefragt. Auf einmal mit dem, was ich tue, werde ich wahrgenommen und kann etwas bewegen. Die Leute hören auf mich, die Friedensandachten, die Leute sind gekommen und haben gesagt, war toll, es war so wichtig. Wir saßen zusammen und es ging um, wie geht's weiter mit der evangelischen Jugendarbeit. Und dann kam ein Anruf, es gibt Schwierigkeiten an der Normannenstraße, Ruschestraße, scheint Unruhen zu geben, wisst ihr davon, habt ihr davon was gehört, seid ihr beteiligt. Und dann war so die Frage, kann jemand von euch hingehen, zu gucken, ob das befriedet werden kann, damit das nicht eskaliert. Ich wohnte in Lichtenberg und ich hatte einen kirchlichen Dienstausweis. Das waren zwei Punkte, die mich deutlich dafür prädestinierten, da hinzugehen. Ich bin hingegangen, habe meinen kirchlichen Dienstausweis gezückt und habe gesagt, so, ich bin offiziell abgeordnet und ich kläre das jetzt mal hier. Und schwupp war ich drin. Die waren froh, die hatten sowas wie einen Ansprechpartner. Also es war vielleicht nicht gut genug nachgedacht, weil die haben es ja dann gestört und haben gesagt, ja, ihr könnt am nächsten Tag wiederkommen und dann könnt ihr das Fernsehen mitbringen und dann machen wir hier eine offizielle Begehung. Das heißt, die hatten eine ganze Nacht Zeit, das vorzubereiten. Wir hatten dann abends IFM-Treffen. Stellt euch mal vor, was machen wir denn damit? Und nächsten Tag sollte es sein. Und dann ist Walter Schilling mitgekommen, weswegen dann auf einmal so eine exponierte Situation entstanden ist, dass dadurch ich sozusagen öffentlich wurde und schon 3-4 Tage später ich auch angefeindet wurde auf der Straße, dass Leute mich beschimpft haben. Das war aber in meinem Plan nicht drin. Dass es Menschen gab, die sehr unzufrieden mit der Veränderung waren und die auch Schuldige dafür gesucht haben und das einfach geäußert haben. Na klar, wenn man darüber nachdenkt, sagt man, logisch. Trotzdem war es ja eine neue Erfahrung, die einen so ein bisschen aus dem Adrenalinschub rausgeholt hat. Und ich war dann in der AG Sicherheit des Zentralen Runden Tisches. Das, was sozusagen übrig bleibt an Geschichte, weswegen es ja so bekannt ist, ist, dass ich damals darauf bestanden habe, dass in das Protokoll des Minderheitenvotums reinkommt, dass nicht einfach geschrieben wird, mehrheitlich entschieden. Wie gesagt, wenn ich hier überstimmt werde, habe ich ein Recht, dass klar protokolliert wird, dass ich mich dagegen ausgesprochen werde. Ist Ihnen schwer gefallen, aber haben Sie letztendlich akzeptiert und es war halt ein Kampf, den man eigentlich nicht gewinnen kann, weil es viel zu sehr unterlaufen war von anderen Interessen. Das, was mir aufgefallen ist, ist, dass auch in diesem Auflösungsprozess unheimlich mit Angst gearbeitet wurde. Schreckensbilder hergestellt wurden, was alles passiert, wenn das öffentlich wird oder wenn. Und ich war schon überrascht, dass da so viele mitgehen und nicht erstmal sagen, bloß weil was nicht vernichtet wird, ist es nicht gleich öffentlich. Das sind doch zwei ganz unterschiedliche Dinge, Sachen zu sichern und vor falschen Zugriffen zu sichern oder gleich wegzuschmeißen und für immer zu vernichten. Man muss sich vergegenwärtigen, es war eine Riesenrunde, wo ganz viele Menschen aus den unterschiedlichsten Parteien und Gruppierungen vertreten waren. Wir wissen heute, es ist ja Wissen, das man nachträglich hat, dass diese Menschen auch ganz oft selber inoffizielle Mitarbeiter waren und von daher sie selber Interessen hatten. Die Initiative, wir bringen mal den Vorschlag ein, kam ja von den Auflösungsbeauftragten, also aus dem inneren Zirkel des, dann hieß es ja schon Amt für nationale Sicherheit selber, aber sie sind natürlich unterstützt worden von den anderen, die in irgendeiner Art und Weise wussten, dass sie selber betroffen sind. Ich bin ja ein bisschen früher ausgestiegen und zwar, also es wurde immer mehr darauf abgezielt, dass wer mit der Auflösung der Staatssicherheit befasst ist, der muss eine Verschwiegenheitserklärung unterschreiben. Und da habe ich mich geweigert. Niemals. Ich lasse mich da nicht so tief in den Mechanismus hineinziehen. Es kann doch nicht sein, dass in der Auflösung ich eine Verschwiegenheitserklärung unterschreibe, wo ich das vorher nie gemacht habe. Das geht nicht. Also es gibt so viele Sachen, wo junge Menschen sich engagieren und zusammen sind und ich so denke, ja, wir beschäftigen uns mit Themen, ob das Foodsharing ist, ob es Attac ist, dass wir jetzt rangehen, was ist denn eigentlich dieses alte Gemeinnützigkeitsrecht, wo bleiben da die Menschenrechte, wo bleiben denn die aktuellen Themen, die so ausgeblendet sind. Ich zumindest habe in Erinnerung, dass wir letztendlich zwar viele Gedanken hatten, aber eigentlich hoffnungslos waren. Ich bin am 13. August 1961 geboren. Meine Sozialisation besteht aus Mauer. Ich habe nicht geglaubt, dass ich das jemals loswerde in meinem Leben. Dass also Sachen passieren können, wo du zwar hoffst, aber eigentlich nicht glaubst. Und ich glaube, dass so Veränderung passiert. Also wer hätte sich vorstellen können, dass das Internet so groß wird und so viel verändert. Und auch da wird es immer geben, wir müssen gucken, dass das ein Gleichgewicht hat. Also man darf natürlich die Menschen, die nicht so gut mitgehen können, die was verlieren, dass die nicht außen vor gelassen werden. Das ist ein Zufall der Geschichte, dass wir auf der Sonnenseite der Entscheidung gesessen haben. Nach Maueröffnung kam mein Sohn nach Hause und hat gesagt, so, ab heute sind wir die Guten. Die hatten auch eine Bürde zu tragen und dann das Gefühl zu haben, heute hat sich die Welt gedreht. dass die Jugend auf die Sachen guckt, die wichtig sind. Und jetzt ist es das Klima. Das macht mir einfach Mut.